Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Es ist schön, wieder mal hier zu sein bei euch. Wir machen im Hebräerbrief weiter und kommen endlich mal zu einem, über den man sich wirklich freuen kann. Denn von all denen, von denen wir vorher gesprochen haben, Ausnahme Henoch, die hatten ja immer auch ein bisschen ihre Macken. Von daher passen wir ja zusammen, nicht? Aber da sind so Sachen, die immer wieder auftauchen in ihren Biografien, wo man sagt, nee, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Und wir kommen jetzt zu einem, wo es da eigentlich nichts dran zu mäkeln gibt. Und ich würde mal so sagen, das ist jetzt mal eine subjektive Beurteilung, den faszinierendsten Teenager der Weltgeschichte. Und das, obwohl da nur ganz wenig drin steht. Im 22. Vers, im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, heißt es, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Das ist nun also noch weniger als minimalistisch, dass da eigentlich nur noch die Verfügung über seine Knochen. Wir müssten wahrscheinlich mehr sagen, seine Mumie. Denn er ist mit Sicherheit nach ägyptischen Art und Weise eben auch bestattet worden, zumal es durchaus auch Belege dafür gibt, dass man den Platz seiner Mumie in Ägypten gefunden hat. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die es dabei gilt. Josef, ein faszinierender Teenager, wie komme ich auf diese Äußerung? Kommen wir gleich dazu. Ich will aber vorher nochmal etwas lesen aus dem 49. Kapitel des 1. Mosebuchs, und zwar aus dem Segen Jakobs über Josef. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer, und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben im Himmel herab und mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibs. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge. Die köstlichen Güter der ewigen Hügel mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Das hört sich für uns erstmal recht blumig an, nicht diese vielen Vergleiche, die da drin sind, aber da ist eine Sache da drin, in manchen anderen Übersetzungen ist noch ein bisschen deutlicher, wo von den Pfeilen, die auf Josef abgeschossen werden, die Rede ist. Das heißt, Segen ist da eine etwas merkwürdige Geschichte, ne? Wir gehen ja bei Segen immer davon aus, das muss was Gutes sein, aber auch bei dem Segen auf Josef und auch seiner Brüder entdecken wir immer wieder, da sind ja auch manches Mal Dinge, die keiner braucht zum Glücklichsein. Von daher, Segen, das ist da schon etwas Spezielles. Nicht unbedingt das, was wir so ständig im Kopf haben, sondern Segen heißt da ja wohl auch in erster Linie, dass da ein Mensch in die Gegenwart Gottes gestellt wird und Gott in die Gegenwart des Menschen. Und dann kriegt das Ganze einen ganz anderen Charakter. Das erstmal nur so als Vorbemerkung. Und wenn wir sein Leben so ein bisschen zusammenfassen wollen, er ist übrigens der, wonach Mose und David die meisten Kapitel drüber in der Bibel sind. Und dann hier nur einfach diese Aussage, Er befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen soll. Na, das ist wirklich wenig. Aber lasst uns da so ein bisschen drauf gucken. Wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen wollen, was sein Leben ausmacht, dann kommen wir dahin, er widerstand den Versuchungen, um die Verbindung zu Gott nicht zu gefährden, auch da, wo er unter Druck gerät. Lasst uns mal so auf diese Pfeile, die auf ihn abgeschossen wurden, so ein bisschen gucken. Da haben wir als erstes den Pfeil des Hasses und der Eifersucht. Deutlich gemacht durch seine Brüder. Und das ist nichts Einfaches, wenn du 10 Haderlumpen als Brüder hast. Und ich habe jetzt noch geschmeichelt geredet von denen, nicht? Denn ich denke, ins Detail des Berichts des Alten Testaments brauche ich da nicht eingehen. Die meisten haben den so ein bisschen gegenwärtig. Eifersucht, auf jeden Fall. Da brauchen wir auch nicht über die Schuld vom Jakob vielleicht reden, so ein bisschen Bevorzugung und so weiter. Das spielt sicherlich auch irgendwo eine Rolle. Aus Eifersucht wurde Hass und aus Hass wurde ein Plan. Den schaffen wir beiseite. Nichts ahnend taucht er bei seinen Brüdern auf, die greifen sich ihn, um ihn umzubringen. Einer der Brüder, ein einziger, interveniert und man entscheidet, an seinem Tod nicht selber schuldig zu werden. Das überlässt man anderen, denn wenn die Sklaverei verkauft wurde, das war wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Mit dem brauchtest du nicht mehr zu rechnen. Stellvertretender Mord wurde hier geplant. Und dieses Verkaufen in die Sklaverei haben sie noch als Barmherzigkeit empfunden. Das lebt mal mit 10 Haderlumpen an der Backe. Daraus oder damit hineingehört Ablehnung, die sich über lange Zeit wohl schon hingezogen hat, und Verrat. Er wurde verkauft ohne Skrupel. Da hatte man gar keine Empfindung, zumindest wissen wir nichts davon. Sondern es ging nur darum, diesen Störenfried, diesen Typen endlich loszuwerden. Folge davon, Betrug und Lüge den Eltern gegenüber. Nicht? Erst hat man einen armen Löwen oder sowas Ähnliches beschuldigt, obwohl man wusste, man hatte das längst jemand anders in die Hand gegeben. Dann der nächste Pfeil, Versuchung auf die Geschichte mit der Frau seines Eigentümers, gehe ich nachher noch mal ganz kurz drauf ein. Zu dieser Versuchung gehört die falsche Beschuldigung. Der Typ wollte mich sexuell missbrauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, ich gehe mal davon aus, der Potiphar kannte seine Frau, normalerweise stand in Ägypten auf sowas die Todesstrafe. Auch hier wieder Barmherzigkeit, lebenslanges Zuchthaus. Und dann kommt noch ein Pfeil, den wir vielleicht gar nicht so im Blick haben. Entmutigung. Ich greife jetzt ein kleines bisschen vor, Was scheint so das zu sein, was den Josef die ganze Zeit über beschäftigt hat oder was ihn ausgemacht hat? Ich fasse es ein bisschen plakativ zusammen. Und das führt in diese Entmutigung rein: Ich will Gott dienen und sitze im Knast. Nicht unbedingt mit dem Open End, erst einmal. Denn wenn du da drin sitzt, dann sitzt du. Und wenn wir unter diesen Pfeilen, unter diesem Gesichtspunkt auf den Josef so ein bisschen gucken, dann fallen uns ein paar Dinge auf. Einmal, Josef hält seine Beziehung mit Gott aufrecht und dient ihm, auch wenn er Gott nicht verstand. Und da ist vielleicht auch schon einer dieser Punkte, die ganz nah an uns herankommen. Dieser Josef hält seine Beziehung mit Gott aufrecht und dient ihm, auch wenn er ihn nicht verstand. Denn er kriegt zu dieser Zeit an keiner einzigen Stelle eine Erklärung für alles das, was da ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich finde, oder subjektiv empfinde ich ihn als den faszinierendsten Teenager der Weltgeschichte, da müssen wir nur einfach mal gucken. Soweit wir eruieren können, er war 17 Jahre alt, als er als Sklave verkauft wurde. Also ein echter Teenager, wahrscheinlich mit allem, wo er dazugehört. Und dann schließt sich daran an, und das ist das, was mich so fasziniert, der war 15 Jahre lang als einziger Glaubender in Ägypten und hält das durch. Mit keiner Bibel in der Hand. Der hatte nur die Erzählungen von Vater und Opa über das, was Gott ist. Und er hält das 15 Jahre lang als einziger glaubender Mensch ohne einen Input in Ägypten aus. Und er bleibt bei seinem Glauben. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Theresa, du nimmst mir das nicht übel, ne? Hoffe ich zumindest. Guckt euch doch mal das an, wie Teenager das nicht nur heute, schon seit einigen Jahrzehnten leben. Da kommt ein Windhauch und die meisten kippen um. Kommen dann nicht mehr klar, weil ihnen niemand von außen hilft. Und ich will jetzt gar keinen Stein auf die werfen. Und wir waren es ja selber auch mal, ne? Und so lange ist das ja auch noch nicht weg von uns allen. Sondern dieses eigentlich Unbegreifliche, was dieser Kerl da lebt, das ist das, was das Faszinierende ist. Da haben wir einen, der hält einfach an dem Gott, von dem er nicht so sehr viel weiß. Im Vergleich zu uns allemal hält er einfach dran fest. Und dann entdecken wir noch etwas. Und vielleicht ist das sogar noch mehr etwas, was uns an diesem Jungen faszinieren kann. Er fügte sich ein. Darf man heute fast nicht mehr von reden, ist aber egal. Er fügte sich ein. In Potiphars Haus, im Gefängnis, im Palast, um seinem Gott zu dienen, nicht um zu überleben. Kann man ja auch machen, ne? Dass man sagt, ich ziehe den Kopf ein, damit mir nichts passiert und dann komme ich da irgendwie durch. Nein, er fügt sich ein, um seinem Gott zu dienen. nicht um zu überleben. Das mag vielleicht in der Auswirkung sogar ganz ähnlich sein, und doch macht es einen entscheidenden Unterschied. Kennen wir diesen Unterschied? In dem, was wir und wie wir das, was wir leben, leben? Ich sage es mit einer These. Wenn du dich einfügst, hör gut zu, Theresa, um Gott zu dienen, wirst du nicht nur überleben, sondern auch, und jetzt nehme ich mal das unfromme Wort, Erfolg haben. Weil das was damit zu tun hat, wie wir und worauf wir uns ausrichten. Wenn du dich einfügst, um Gott zu dienen, wirst du auch Erfolg, wenn dir das Wort nicht gefällt, setz Frucht rein, haben. Pfeile, die auf diesen jungen Mann, auf diesen Teenie abgeschossen wurden, und das hat ja so schnell nicht aufgehört. Und dann ist dieser Hauptpfeil, der da kommt, der auch im biblischen Bericht viel Raum einnimmt, womit der Abstieg beginnt und der ganz genau in den Plan Gottes mit hineingehört. Da heißt es im 39. Kapitel, er war schön. Das muss schon irgendwie bestechend gewesen sein. Haben wir ja manches Mal in der Bibel, dass da von die Rede ist, dass das schöne Menschen waren. Muss man nicht nach Hollywood gucken, was die dann daraus gemacht haben. Das ist sicherlich auch nochmal was anderes. Er war schön. Und jetzt stellt euch das mal vor. Da hast du so einen 17-jährigen Kerl. Ob er sich dessen bewusst war, wissen wir nicht. Schweigt das Wort Gottes drüber. Und dann versucht seine Chefin, ihn zu verführen. Das schmeichelt doch, oder? Welcher wie muss ich das jetzt sagen, Spät-Teenager würde da die Gelegenheit nicht nutzen, denn das schmeichelt. Und da steckt ja auch noch mehr dann dahinter. Das kann ja durchaus auch bedeuten, deine Stellung verbessert sich dann da nochmal ein bisschen. Denn das, was dann gelaufen ist, das darf ja auch nicht rauskommen, ne? Da hast du ja was in der Hand. Und wenn wir uns so ein bisschen das angucken, welchen Spät-Teenager würde das nicht schmeicheln und auch dazu bringen, die Gelegenheit wirklich zu nutzen? Sehen wir das mal ganz realistisch. Geht doch mal durch diese Generation und versucht da mal rauszukriegen, wie die sich da verhalten würden. Wenn ich an viele Gespräche, auch mit Volontären, die bei uns in Thailand waren, ganz egal, ob die nun über eine fromme Organisation oder anders kamen, ob die in unserem Bereich waren oder woanders, da erlebst du was ganz anderes. Was völlig anderes. Und wenn wir diesen Bericht lesen, dann argumentiert er mit der Ablehnung dieser Avancen, die diese Frau ihm machte. Sie sagt, ich kann nicht gegen meinen Gott sündigen. Und gegen meinen Eigentümer auch nicht. Aber der steht an zweiter Stelle. Josef wehrt hier den Pfeil der Versuchung ab. Und das hat etwas damit zu tun, die Augen Gottes waren auf ihn gerichtet und seine Augen waren auf diesen Gott gerichtet. Und wir erleben hier in diesem Bericht etwas, was wir später zusammengefasst im Neuen Testament haben. Flieht die Versuchung, dann flieht sie von euch. Und dann sehen wir, der Junge geht in Bau. Er dient Gott im Gefängnis. Bis dahin diese Traumdeutung von diesen zwei Männern, diesen Hofbeamten. Für den einen geht es gut aus, für den anderen nicht ganz so gut. Und da kommt der nächste Pfeil. Josef sagt zu dem: Wenn du wieder in dem Palast bist, dann vergiss mich nicht. Also Josef wollte schon aus dem Bau wieder raus. Ne? Das war nicht unbedingt die Villa, die er sich erträumt hatte. Und der kriegt die Zusage, brauchst dir gar keine Gedanken machen, das läuft. Wie kann ich sowas vergessen? Die Tür fiel ins Schloss und schon war dieser Josef vergessen. Bei so einem kleinen mickrigen Sklaven, den kannst du auch vergessen. Und was man dem zugesagt hat, das interessiert niemanden. Oder um unseren ersten Bundeskanzler zu zitieren, was interessiert mich der Unsinn, den ich gestern geredet habe? Ja, lass den doch da drin verrotten, ist doch egal. Bedeutete für ihn 2 weitere Jahre im Gefängnis. Und erst als dann, wir kennen diesen Bericht ja, als der Pharao mit diesen Träumen da ankommt und niemanden findet, der ihm das deuten kann, da habe ich einen. Geht es da diesem Typen um den Josef? Nö. Sondern da geht es um ein weiteres Einschmeicheln bei dem Pharao. Pharao, ich kann dir da helfen, was sonst keiner kann. Er kommt dann raus und wir entdecken in diesem ganzen Leben eine Illustration davon, was Paulus später schreibt. Und sollten wir wirklich auswendig lernen, wahrscheinlich kennen wir ihn auch auswendig, diesen Vers, aber auch wirklich lernen, also zu leben. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Es ist schade, dass ihr keinen Thai könnt, die Thai-Übersetzung gefällt mir da besser. Hast du sie gegenwärtig? Ja, gut, dann ich übersetze es aber gleich ins Deutsche, ist dann einfacher. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge etwas Gutes gebären. Ja. Das ist etwas, was nicht aufzuhalten ist. Nicht? Wenn es kommt, dann kommt es. Du kannst nicht sagen, bleib drin. Wenn wir es halt mit dem Bild der Geburt halt sagen. Das funktioniert nicht. Es muss etwas Gutes gebären. Was ist hier das Gute? Der Plan Gottes. Alle Dinge haben etwas mit dem Plan Gottes zu tun. Und wir entdecken das bei dem Josef so ein bisschen, dieses, weil ich diesem meinem Gott dienen will, sind alle Dinge auch da in den Plan Gottes hineingeordnet. Wenn es uns gut geht, fällt uns das sehr leicht, nicht? Wenn es anders ist, müssen wir manches Mal etwas länger drüber nachdenken, ob das wirklich damit zusammengehört. Aber es ist so. Es ist so. Wir haben das oft so ein bisschen vergessen.
Es kann Trost sein, wenn es nicht so geht.
Richtig. Aber wir haben das oft so ein bisschen vergessen, weil wir ja ganz schnell in Kategorien denken, nicht? Das, was mir gefällt, ist gut, das kommt von Gott. Das, was mir nicht gefällt, das kommt woanders her. Nee. Dem ist nicht so. Wir werden uns beim nächsten Mal auch nochmal mit dem Josef ein bisschen beschäftigen unter einem anderen Gesichtspunkt. Lasst uns das lernen. Dieses auch, ich füge mich ein in die Führung und in die Planung Gottes, um ihm zu dienen. Und dann wird es immer auch, jetzt nehme ich das andere Wort, Frucht haben. Die wird geschehen. Das kann ich gar nicht verhindern, weil die ja nicht von mir abhängt, sondern die kommt von dem, der seine Augen auf mich gerichtet hat. Eigentlich waren das jetzt alles Vorbemerkungen. Denn in unserem Vers steht ja noch was ganz anderes. Durch den Glauben redete Josef, als er starb. Vom Auszug der Israeliten. Er hat auch da vertraut auf die Zusage, die der lebendige Gott dem Abraham gegeben hat. Nämlich, und deine Nachkommen werden für 400 Jahre einem anderen Volk dienen, weil die Bosheit der Amalekiter noch nicht reif ist. Das ist auch der Hammer, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Die Begründung, die Gott dem Abraham da gibt, ihr seid 400 Jahre lang in Ägypten, davon wohl mindestens 300 Jahre fast als Sklaven, weil die Doofen in Kanaan, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, immer noch ein bisschen Schonfrist von mir kriegen. Deswegen müsst ihr leiden. Ich sage es mal so ein bisschen akzentuiert, damit uns wirklich auch ein Stückchen klar wird, was passiert da eigentlich. Aber wenn es hier heißt, er redete vom Auszug der Israeliten, er rechnete also ganz fest mit dieser Zusage, die Gott dem Abraham gegeben hat, und dann kommt dieses, und er befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte, mit seiner Mumie, die mitgenommen werden sollte. Und wenn hier der Hebräerbrief das Leben des Josef auf diese Aussage zusammenfasst, dann muss die irgendeinen Grund haben. Und vielleicht können wir daraus auch etwas lernen. Was macht Josef hier im Hebräerbrief aus? Was macht er sichtbar? Erstens, eine ganz gewisse Hoffnung. Eine Art von Hoffnung, die der Petrus später als lebendige Hoffnung bezeichnet. Also eine, die eine Garantie hat auf die Auferstehung. Dass er nicht davon ausgeht, ja, mit dem Tod ist es dann zu Ende, sondern das hat kein Ende, da geht etwas weiter. Da ist etwas, was Gott, wir wissen nicht an welcher Stelle, aber zugesagt hat. Und wir haben das ja auch an manch einem anderen schon gesehen. Diese Hoffnung auf die Auferstehung. Darf ich mal so fragen, ohne dass jemand dann auch meint, antworten zu müssen, kann man auch machen, ist auch okay. Wie greifbar ist unsere Hoffnung auf die Auferstehung in unserem Leben da? Inwieweit prägt die uns? Und das hat auch ein Stückchen etwas damit zu tun, wie begegne ich dem ständig auf mich zukommenden Tod?
Wer an mich glaubt, wird leben.
Ja. Das ist absolut richtig. Und es ist auf der einen Seite so leicht, das zu sagen. Aber inwieweit prägt das wirklich das, was wir leben? Und es wird noch etwas deutlich daran, ja, du kannst ja natürlich auch, wenn eine Auferstehung dran ist, ob du nun in Ägypten verbuddelt bist oder was weiß ich nicht wo, das ist sowas von wurscht. Wenn Auferstehung stattfindet, findet sie statt, ne? Kannst du auch nichts gegen machen. Aber er sagt hier und nimmt ihnen das Versprechen ab, dass sie seine Mumie mitnehmen nach Kanaan. Warum das? Ja, aber dieses in Ägypten verbuddelt zu bleiben, widerspricht ja nicht der Auferstehung. Aber er macht hier etwas deutlich. Ich will in der Nähe meines Gottes sein. Ich will in der Nähe meines Gottes sein. Das ist nochmal eine Steigerung von dem, ich hoffe auf die Auferstehung. Ich will wirklich da sein, wo mein Gott ist. Und später haben wir das ausgedrückt dann auch in den Psalmen, wenn es da heißt, es ist eine einzige Sache, die ich mir wünsche. Ich möchte im Haus meines Gottes sein, sagt David später dann in den Psalmen, als dann auch der Platz der Begegnung Gottes schon in Jerusalem war. Ich will in der Nähe meines Gottes sein, denn woanders halte ich es überhaupt nicht aus. Nicht mal als Toter. Haben wir das so gegenwärtig? Ist es das etwas, was uns wirklich prägt? Dass wir sagen, ich nehme jetzt mal die Worte auch noch aus dem 73. Psalm, wenn es da heißt, mir ist die Nähe meines Gottes mein Glück. Und er spricht ja vorher sehr viel davon, wie sagt er, ich wäre fast verrückt geworden, als ich gesehen habe, wie gut es denen ohne Gott geht und wie schlecht es mir geht. Und interessanterweise da, wo er dann sagt, mir aber ist die Nähe meines Gottes mein Glück, da hat sich überhaupt noch nichts geändert. Doch, bei ihm hat sich was geändert. Josef macht uns hier deutlich, was innigste Sehnsucht des Glaubens ist, ich will in der Nähe meines Gottes sein. Und das führt uns zu einem dritten Gedanken, den wir dann später auch im Neuen Testament nochmal finden. Er will da sein, wo er hingehört. Darf ich das so fragen? Weißt du, wo du hingehörst? Also ich meine jetzt nicht in der Theorie, ne? Weißt du es, wo du hingehörst? Weißt du es, wo dein Platz ist? Und jetzt rede ich nicht von einer zeitlich beschränkten Platzanweisung, Argentinien oder sonst irgendwie sowas, ne? Weißt du, wo du hingehörst? Der das nochmal formuliert, das ist später dann der Paulus. Wenn er sagt, wir haben eine ganz komische deutsche Übersetzung da drin, weil wir da was völlig anderes hören, als das, was der Paulus da sagt. Wenn er da sagt, ich habe Lust abzuscheiden, da hören wir immer totgehen. Ne? Und er redet nicht vom Totgehen, der Paulus. Das Wort, was er da gebraucht, ist ein Wort aus der Ingenieursprache. Und zwar bezeichnet es das, wenn ein Schiff aus der Werft rausfährt und zum ersten Mal aufs Meer kommt. Das ist das Wort, was er da benutzt. Und da müssen wir es eigentlich ein bisschen anders übersetzen. Ich sehne mich danach, meiner ureigensten Bestimmung endlich gerecht zu werden, bei Christus zu sein. Das hört sich anders an als ich freue mich darauf, tot zu gehen, oder? Das ist ein ganz anderer Charakter. Was dann denn? Ich sehne mich danach, meiner ureigensten Bestimmung, gerecht zu werden und bei Jesus zu sein. Josef, ein faszinierender Teenager. So wie der Hebräerbrief über ihn schreibt, entdecken wir genau das. Wir sind überwiegend alt gewordene Teenager, oder? Also recycelte Teenager oder wie man das immer dann auch sehen will, nach der Seite. Können wir uns das vorstellen, einen ähnlichen Weg zu gehen, den wir zusammenfassen damit, ich will da sein, wo ich hingehöre, nämlich bei Jesus. Und das meint nicht erst, wenn die anderen alle sagen, Friede sei eine Asche, sondern das gilt jetzt. Denn der Paulus redet das Gleiche zu einer Zeit, als er noch ziemlich quicklebendig ist. So wie wir. Ich wünsche euch ein gutes Recycling, ihr Teenager. Wir beten. Großer Gott, heiliger König. Es ist zum Staunen, was du in manch einem Leben geschaffen hast, ohne uns das zu erklären, ohne dass wir auch wissen, wie das geschehen ist. Und du stellst uns das vor Augen, dass wir so ein bisschen begreifen, was das heißt, in deiner Nähe zu sein. Und deshalb wollen wir dich bitten, dass du wirklich segnest, uns deine Gegenwart gibst in den komplizierten Situationen unseres Lebens, da wo wir gerne und schnell auch nach deiner Hilfe Ausschau halten, aber auch in den vielen Situationen, Tagen, Zeiten, in denen alles so normal läuft. Wir bitten dich um deine Gegenwart. Wir bitten dich darum, dass du uns mit deiner Gegenwart prägst und uns in deine Gegenwart ziehst. Wir bitten dich auch darum, dass du uns diese Sehnsucht schenkst, dass wir bei dir sein wollen. Jetzt, morgen, bis an das Ende unserer Tage in dieser Welt und weit darüber hinaus, in deiner Ewigkeit. Danke, dass das auch dein Wunsch ist. Danke, dass du uns bei dir haben willst. Amen. Amen.